Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, bei den EM-Thekenphilosophen, die sich heute wieder einmal um die Geschichte der Europameisterschaft kümmern. Und dieses Mal ist das Jahr 1976 dran, so lautet es richtig. Und natürlich ist unser Superexperte im Bereich Turniere, Großturniere und Fußball, eigentlich in allem, was Sport angeht, wieder bei uns, lieber Thomas Wagner. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne und ich kriege immer wieder Lob, muss ich dazu sagen, für unsere Reihe. Und natürlich wirst du immer besonders genannt.
Okay, danke schön.
Nachdem ich beim letzten Mal auch ein kleines bisschen erkältet war und Leute mir dann auch schon einen Hustensaft spendieren wollten.
Okay, das ist heute aber deutlich besser, habe ich das Gefühl.
Also, brauchst du dir keine Sorgen machen, ja. Alles gut, mir geht es hervorragend. Und kein Wunder, jetzt kommt auch eine Europameisterschaft, die auch aus Sicht des 1. FC Köln eine gute war. Aber ich denke, eins nach dem anderen. Was verbindest du als erstes mit der EM 76, bevor wir reingehen? Einfach nur Hoeneß Elfmeter? Oder?
Ja, klar, das ist natürlich jetzt Hoeneß Elfmeter, Panenka Elfmeter. Das ist ja Wahnsinn, dass ein Elfmeterschießen zwei solch historische Momente rausbringt. Das Interessante ist, ich habe tatsächlich 76, vielleicht lief da mal irgendwie Fußball, aber das ist so das letzte Turnier, von dem ich nichts mitbekommen habe. Mhm. 78, war ich 6 Jahre alt, da kann ich mich noch ein paar Sachen erinnern, unter anderem ans Finale. Aber 76 habe ich irgendwann mal vor 15 oder 20 Jahren, habe ich irgendwo mal bei Eurosport oder wo es war, eine Wiederholung des Spiels gesehen.
Ja.
Deutschland gegen die Tschechoslowakei, glaube ich, war es damals. Und dann habe ich so bei mir gedacht, so langsam, wie die das immer erzählen, wie früher der Fußball war, fand ich das Spiel nicht. Und jetzt, ganz aktuell, habe ich im Rahmen der EM-Berichterstattung von Magenta TV, haben wir so eine Reihe, Wolf Fuß kommentiert Spiele mit Bela Reti nach.
Cool.
Christian Straßburger, mein Kollege, hat mit mir 6 Spiele nachkommentiert. Und da haben wir das Spiel Tschechoslowakei gegen Deutschland gehabt, das 76er-Finale. Und das, was mir auffällt, ist, ein unfassbares Tempo in diesem Spiel, also von wegen, früher war alles langsamer, also was die natürlich mit anderen Trikots, mit anderen Plätzen, mit anderen Bällen, was die da für ein Tempo angeschlagen haben, dazu die große Frage, die wir uns immer schon mal gestellt haben, warum kommt Heinz Floh so spät in dieses Spiel?
Na,
Du hast damals aber, glaube ich, Erich Behr kritisiert, der war in dem Spiel auch gar nicht so schlecht, aber was mir noch aufgefallen ist, und da war ich echt baff vor Erstaunen, die Schusstechnik von Rainer Bonhoff,
ja.
Der ja nun eine Gladbacher Legende ist, aber ja beim FC auch was gewonnen hat.
Ja.
Was der für einen Schuss hatte, also der hat da 6-7 Dinger losgelassen, so aus 30 Metern.
Ein Schuss wie ein Pferd.
Oder? Aber Ralf, nicht irgendwo mal ein Schuss, der 20 Meter vorbei, die kommen alle aufs Tor. Also wirklich, da hätte ich als Abwehrspieler, also in der Mauer, du hast gesehen, wenn der anlief, unfassbar. Und Panenka übrigens, der ein richtiges, schlechtes Finale einspielt, den du gar nicht siehst und der sich trotzdem zum Held für die Ewigkeit macht.
Ja, da habe ich gar nicht gleich noch was zu sagen. Er hat den Elfmeter ja in der tschechischen Liga ja Probe aufgeführt.
Genau.
Machen wir gleich.
Aber es gab kein YouTube damals.
Nein, das nicht, um Gottes Willen. Also die Scouts konnten das nicht im Vorfeld im Internet klären. Lassen wir doch einfach mal von Anfang an mit der Qualifikation beginnen. Die war natürlich ja auch auf gewisse Art und Weise besonders. Die deutsche Mannschaft ja Weltmeister geworden, einige Rücktritte gehabt und die große Frage, wer ersetzt Gerd Müller?
Ja.
Und da hat man sich also wirklich sehr, sehr schwer getan. Das hat die ganze Qualifikation, glaube ich, gedauert, bis man da wirklich dann, ja, eigentlich bis zum Endturnier, bis dann Dieter Müller kam. Ne?
Ja.
Und der ist ja dann auch nicht lang geworden.
Ja, da gab es ja auch ein paar Sachen. Also ich glaube, Klaus Fischer war ja immer noch wegen des Bundesliga-Skandals kein Thema. Dann hat irgendwie, glaube ich, im Viertelfinale Klaus Toppmüller gespielt.
Ja.
Der hat sogar getroffen.
Ja, gegen Spanien.
Hat aber im Anschluss, glaube ich, in der Nacht danach alkoholisierten Unfall mit Fahrerflucht hingelegt und war deshalb persona non grata für Helmut Schön. So war das ja damals noch.
Richtig, ja.
Auch eigentlich ein Wahnsinn, muss man sagen.
Ein absoluter Wahnsinn. Anstatt den den Spieler zu unterstützen. Natürlich kann man ihn...
Was war eigentlich mit Manfred Burgsmüller zu der Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da zu der Zeit hat der scheinbar einfach noch nicht gut genug getroffen.
Mhm, weil der ist ja, das ist ja eigentlich ein total unterschätzter Spieler, der unfassbar viele Tore erzielt hat. Kann aber auch sein, das haben wir beide ja schon mal besprochen, wenn Helmut Schön nicht auf dich stand, hattest du auch damals keine Chance, da reinzukommen.
Ja, dabei mochte er ja eigentlich den Jupp Heynckes sehr, der aber auch kein großes Thema war. Der hat gespielt in der Qualifikation, unter anderem gegen Griechenland getroffen. Mhm. Also die Quali lief ja auch nicht gut. Also die haben ja auch am Anfang große Probleme gehabt, haben dann gegen Griechenland, das war glaube ich das erste Spiel in Griechenland, 2-2 gespielt. Mhm. Da hat Jupp Heynckes ein Tor gemacht und auch Bernd Kullmann hat getroffen vom FC. Muss ich natürlich hier erwähnen. Ich werde auch gleich über mein neues Buch reden. Ja, der Werbeblock kommt später. Das war natürlich eine Enttäuschung, als amtierender Weltmeister in Griechenland gerade mal eben 2-2 spielen.
Wobei du ja sagen musst, damals, ich habe mir so viele Qualifikationsgruppen aus der Zeit mal angeguckt. Es ist ganz oft, dass der große Favorit, also Mannschaften wie Deutschland, wie England, wie Italien, wie Spanien, in so einer Qualifikation das Auswärtsspiel beim härtesten Konkurrenten meistens verloren haben, das Heimspiel gewonnen und dann hat der Zweite irgendwo unentschieden noch gespielt in Finnland oder sowas oder in Griechenland und da kam man weit. Also das Heimrecht war damals enorm wichtig.
Absolut.
Viel mehr als heute.
Ja, das hast du ja vor allen Dingen in Malta dann gemerkt.
Genau.
Die haben ja dann auf Malta gespielt.
Das war eigentlich ein Asche-Betonplatz.
Ja, immer wieder, wenn ich diese Bilder sehe, ich muss dann automatisch lachen. Ne? Ja, das sieht einfach aus, die reden. Ich meine, hast du schon mal das Dschungelbuch gesehen? Ja. Also praktisch der alte verfallene Tempel, wo die gespielt haben. So sah das aus.
Ja, ja, ne? Also absolut, so ein bisschen. Ja.
Und dann natürlich
und ich weiß immer, schwarz-weißen Tore. Es hieß immer, wenn es hieß nach Albanien, wir fahren nach Albanien oder Malta, oh Gott, wie sieht denn der Platz da überhaupt aus? Das war ja auch immer die Frage. Ne?
Ja, ja.
Und man muss aber auch sagen, wenn du 72 warst, der Europameister, 74 Weltmeister, diesen Triple-Triumph, das haben nur die Spanier geschafft, 2008 bis 2012. Ich glaube auch, dass du in einer Mannschaft irgendwann auch ein Stück weit eine Übersättigung hast und trotzdem hat man die eigentlich in dem Turnier eigentlich gar nicht gesehen in Jugoslawien. Also das war schon, diese Vize-Europameister steht meiner Meinung nach zu Unrecht so ein bisschen im Schatten
anderer Turniere. Ja, da kommt man ja auch noch drauf. Also die haben dann auch in Malta gewonnen, 1-0, aber gerade mal eben durch ein Kopfballtor von Bernd Kullmann. Also der Kulli hat da zumindest in dieser Anfangsphase öfter getroffen. Er war ja auch so ein bisschen der auserkorene Nachfolger von Franz Beckenbauer. Mhm. Also Franz Beckenbauer hat sich immer für Kullmann als sein Nachfolger ausgesprochen. Das ist aber nie so richtig geworden. Ne? Aber der Kulli war halt so ein wirklich wertvoller Mitspieler, ohne dass das jetzt groß geglänzt hat.
Nö, ja, richtig, aber das war natürlich, ich meine, in dem 74er Kader zur Startformation zu gehören, 80 ist er ja dann noch Europameister geworden. Aber nach Franz Beckenbauer, wer hat sich da alles probiert? Kullmann, Kals, Zewe, eigentlich alles überragende Fußballer und keiner konnte so richtig. Stielicke hat es dann 80, 82. Ne?
War ja eigentlich schon auch der Beste von allen,
muss man sagen.
Der ist am ehesten noch ausgeführt.
Ja, wobei Gerd Zewe zum Beispiel auch ein überragender Fußballer war zu damaliger Zeit.
Der hätte 78 definitiv spielen müssen.
Ja, ja.
Also der war der beste Spieler damals, also jetzt was den Bereich angeht, um Libero und habe ich nie verstanden. Aber nun gut, also die Qualifikation ist dann irgendwann geschafft worden, man hat dann sich durchsetzen können mit 9-3 Punkten vor Griechenland mit 7-5. Dementsprechend war das okay und man hat dann sozusagen das Viertelfinale erreicht und das war das Ding gegen Spanien, was du angesprochen hast. Haben sie in Spanien 1-1 gespielt,
in Madrid,
dann kam das Rückspiel, und da hat dann der besagte Klaus Toppmöller getroffen. Und da hieß es erst, der neue Gerd Müller ist da, und dann kam die Geschichte mit dem Unfall. Genau. Also ist dann auch komisch, ne? Weil das hat dann wirklich seine Karriere kaputt
gemacht. Ja, in der Nationalmannschaft ist er, glaube ich, danach nie mehr berufen worden. Der hat 4 Länderspiele oder sowas.
Ne? Und der hat getroffen.
Ja, klar.
Fußband. Also, das war ein absoluter Top-Stürmer und schade. Apropos schade, die Engländer mussten auch verzichten, sind an den Tschechen gescheitert.
Ja.
Da haben die Tschechen schon ihre erste Duftmarke gesetzt in der Gruppe 1. In der Qualifikation haben die Engländer zwar gegen die Tschechoslowaken zuerst 3-0 gewonnen. Man dachte, alles man ist einen normalen Lauf, aber dann liefen die Spiele nicht mehr so gut. Und die Tschechen haben dann aufgeholt, haben dann auch das Spiel, muss ich gerade mal gucken, gegen die Engländer auch wieder 2-1 gewonnen.
Ja,
also das war dann...
Das war ja das, was ich eben gerade gesagt habe. Ja. Die großen Konkurrenten haben meistens zu Hause, aber die Engländer haben da noch was liegen lassen. Und es war für die Engländer natürlich, nachdem sie 74 schon nicht in Deutschland bei der WM dabei waren, schon wieder gescheitert. Klar, das war natürlich noch ein anderer Modus, wie gesagt. Da das Endturnier zu erreichen mit nur 4 Mannschaften sicherlich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber die Tschechoslowakei, das darf man ja auch nicht vergessen, als zweimaliger Vize-Weltmeister 34 und 62, schon eine traditionell starke Fußballnation.
Ja.
Und was ich auch interessant finde, ich ich glaube, in der Finalelf 6 Slowaken, 5 Tschechen, weil man ja eher vermutet heute auch in der Aktualität, dass die Tschechen eigentlich die stärkere der beiden Brüder
waren. Das waren tatsächlich die Slowaken. Ja. Also das ist interessant, wenn man das beobachtet. In der Gruppe 2 hat sich Wales vor Ungarn und Österreich durchgesetzt, Luxemburg 4. Ich denke, können wir vernachlässigen. Wales hat sich damit 10-2 Punkten durchgesetzt, aber dann hat das Viertelfinale nicht überstanden. Gruppe 3 waren die Jugoslawen. Die Jugoslawen natürlich mit ihrer tollen Mannschaft, Popi Boda, Branko Oblak, wie sie alle heißen, waren ja 74 schon eine starke Mannschaft. Super. Immer stark und haben sich ja dann am Ende auch über das Viertelfinale qualifiziert, kommen wir gleich zu. In der Gruppe 4 die Spanier haben es dann auch geschafft. Allerdings Rumänien, Schottland war damals, glaube ich, nicht so die ganz große.
Ja, die Schotten waren schon eigentlich immer noch.
Ja, gut, die Schotten, klar. Ne? Also muss man schon sagen, dass die, gerade Anfang, Mitte der 70er war das immer noch eine sehr starke Truppe. Musste halt erstmal schlagen. Die Holländer haben es geschafft, die natürlich auf Revanche aus waren gegen Deutschland, das 74er-Finale, haben sich gegen die Polen durchgesetzt, aber punktgleich. Da hat letztendlich das Torverhältnis den Ausschlag gegeben und die Italiener sind auf der Strecke geblieben. In dieser Gruppe.
Ja, aber da muss man überlegen, was ist denn das für eine Gruppe? Niederlande, Polen, also der WM-Zweite, der WM-Dritte und einer, der eigentlich immer zum Favoriten zählt. Ja, ne? Was ist das für eine Vierergruppe? Da war aber nicht viel mit Sätzen und angewärmten Kugeln. Ne?
Nee, absolut nicht. Also vor allen Dingen Niederlande, Polen punktgleich. Da waren es einfach nur die Tore und Italien nur einen Punkt dahinter.
Ja, genau.
Und die Finnen waren als Gruppenvierter so das Zünglein an der Waage. Und haben gegen irgendwen einen Punkt
gegen geholt. Italien wahrscheinlich.
Gegen Italien vermute ich mal, weil ansonsten wäre es ja nicht, lass mal sehen, Finnland. Ja, na, also Italien raus und die Polen hat dann auch. Machen wir auch die Gruppe 6, damit wir durch sind. Da hat die Sowjetunion sich durchgesetzt gegen Irland, Türkei und der Schweiz. Und die Gruppe 8 war dann die deutsche Gruppe. Mhm. Und dann war das Viertelfinale halt dann GSSR gegen UdSSR.
Das war ein bisschen überraschend, weil die UdSSR, das haben wir besprochen, war ja eigentlich, das war ja bisher die Nation, die am meisten für Furore gesorgt hat in dem Wettbewerb.
Absolut. Also da, man hat ja schon gesehen, also die Tschechen sind da jetzt nicht irgendwie...
Keine Laufkundschaft.
Absolut nicht als Laufkundschaft hingekommen und die musste man schon ernst nehmen. Die Russen dann in 2 Spielen, einmal 2-0 und einmal 2-2 dann rausgehauen. Muss man sagen, à la Bonheur. Spanien, Deutschland hatten wir schon, die Deutschen sich dann auch durchgesetzt. Spanien, muss man aber auch ehrlich sagen, damals trotz Real Madrid und Barcelona nicht die ganz große Fußballnation.
Nee, weil doch die Nationalmannschaft
ja so zweite Reihe. Ne?
Genau, also ja, das hat 64 einmal Europameister und wurden immer hochgehandelt, aber die Nationalmannschaft hatte auch nicht den Stellenwert, den sie heute hat.
Also das war definitiv eine andere Zeit. Immer noch eine starke Mannschaft, klar, aber eben nicht so wie heute, wo du sagst, das ist einer der ganz großen des Weltfußballs. Jugoslawien gegen Wales, eigentlich erwartbar, kann man schon fast sagen, sich durchgesetzt. Ne? Die Waliser natürlich haben es auch einigermaßen offen gehalten. 2-0 und 1-1 ist es ausgegangen, aber am Ende war es dann doch keine Chance für Wales. Die Holländer dann, die haben es ziemlich deutlich gemacht, haben die Belgier mit 5-0 erstmal vom Platz gefegt und im Rückspiel dann mit 2-1 geschlagen. Also damit war das Endturnier klar und es ging halt nach Jugoslawien, nach Belgrad.
Ja, Belgrad und Zagreb.
Und Zagreb,
genau. Da gibt es ja die lustige Geschichte, dass die tschechischen Funktionäre für ihre Mannschaft, denn das Halbfinale war gegen die Niederlande in Zagreb, Hotels nur in Zagreb gebucht hatten, weil die gar nicht damit gerechnet haben, dass sie eventuell nach Belgrad zum Finale kommen könnten. Die mussten dann nach dem Spiel, das war glaube ich an so einem Mittwoch oder Donnerstag, mussten die eine Nacht so 40 Kilometer vor Belgrad übernachten. Dann wurde erst im Hotel Jugoslavia oder sowas oder im Hotel Belgrad wurden erst Betten frei. Auch irre, wenn man sieht, wie alles durchchoreografiert heute ist, wie
ich
das damals
nicht
war.
Ich dieses Hintergrundwissen, das ist herrlich. Ja. Ne? Aber gut, so ist das eben damals noch gewesen. Die Europameisterschaft war ja immer noch ein relativ junges Turnier, immer noch dieses Mini-Endturnier sozusagen, also nur 4 Spiele mit 4 Mannschaften insgesamt. Also das war immer noch eine andere Zeit.
Definitiv. Und Jugoslawien natürlich fußballverrücktes Land, Vize-Europameister 60, 68, 62, 4. bei der WM. Eigentlich immer so eine Mannschaft, die so ein bisschen tragisch gescheitert ist, wie es ja dann noch 92 war, als sie sogar 11 Tage vom Turnier aus dem Turnier rausgenommen wurde. Und der Nachrücker Dänemark halt.
Aber die McDonald's-EM reden wir natürlich auch nochmal in aller Ruhe für diejenigen.
Die ja gar keine McDonald's-EM war.
War sie nicht, definitiv. Ja. Das Mysterium werden wir natürlich noch klären. Das war übrigens das erste Turnier, kleiner Vorgriff, wo dieses schöne Trikot der deutschen Mannschaft zum Einsatz kam. Also das muss man schon sagen, das hat damals schon letztendlich seine Premiere gefeiert. Aber wir reden jetzt über das Halbfinale. Und zwar über das erste Halbfinale in Zagreb. im Stadion Maximir. Herrlicher Name.
Ja, Tschech, das ist eins der hässlichsten Fußballstadien, was ich jemals gesehen habe.
Also ich war selber da?
War selber schon mal da. Sowas Verbautes habe ich echt noch nie gesehen.
Erzähl, wie sieht's aus?
Ja, es ist so, es sieht aus wie so ein Baukasten, den ein Kind geschenkt bekommen hat und irgendwie nach einem Dreiviertel hat es keinen Bock mehr und dann kommt der Cousin und baut irgendwie noch was da dran. Da passt hinten und vorne nichts zusammen. Also die haben ja so ein wunderbares Stadion in Split, das Poljud zum Beispiel, ja. Und Kroatien ist ja heutzutage eine riesen Fußballnation, aber das Maximum mir, also das hat mein Herz nicht erwerben können, nicht überdacht, also es ist, du denkst irgendwie, wo bin, wenn du hier gelandet, dann irgendwie so eine komische Laufbahn auch noch dazu, ja, so sind die ja früher auch gebaut worden, die Stadien, wahrscheinlich auch so alter sozialistischer Plattenbau noch so ein bisschen, ja. Oder eine Sternstunde des sozialistischen, der Baukunst, also das Stadion in Zagreb, ich trete da hoffentlich niemandem zu nahe, ist einfach nicht schön, Punkt.
Ja, dafür war das Spiel aber umso interessanter, also gegen die Holländer, die natürlich hoher Favorit waren, gerade nach dieser Traum-WM 74, die allerdings nicht mit dem finalen
mit der Krönung.
Supertraum endete, sondern halt mit der Vize-Weltmeisterschaft. Man war natürlich, alle waren, also das kann ich mich auch noch erinnern, ich war seinerzeit, lass mich überlegen, im Jahr bin ich 12 geworden, also da habe ich schon alles richtig mitbekommen. Das war definitiv klar, es wird das auf das Endspiel Deutschland gegen die Niederlande hinauslaufen. Und das Johann Cruyff war ja noch aktiv in dem Moment. Mhm. Ne? Also er hat ja nicht viele Turniere gespielt, aber da hat er noch gespielt, aber nur dieses eine Spiel. Mhm. Und er ist gleich vom Platz geflogen. Mhm. Und das war auch ein bisschen mitentscheidend dafür, dass es am Ende nicht geklappt hat für die Holländer, was eine Riesenüberraschung war. Aber die Tschechen, also wie gesagt, das war eine Mannschaft, die man absolut ernst zu nehmen hatte. Und ich weiß nicht, ob die Holländer vielleicht dann doch wieder die neigen ja manchmal ja,
zu das einer soll wieder so gewesen
leichten
sein.
Überheblich.
Also Augenzeugen sagen, das war wieder so ein Spiel, das man fast ein bisschen weggeworfen hat, weil man die Tschechen unterschätzt hat.
Ja, ja, und dementsprechend hat es sie dann erwischt. Also das ging ja dann in die Verlängerung. Also es war wirklich dann auch ein sehr hartes Spiel. Es gab auch eine rote Karten, eben schon erwähnt, gleich zwei rote Karten. Auch ein Tscheche ist vom Platz geflogen. Und Jaroslav Pollak war es, der ist auch der Erste gewesen. Nein, der andere war nicht Johann Cruyff, Entschuldigung, war Johann Neeskens. Irgendein Johann, war mir klar. Mhm. Der ist in der 78. Minute dann vom Platz geflogen. Also es war letztendlich ein knüppelhartes Spiel und am Ende haben sich dann die Tschechoslowaken durchgesetzt.
Cruyff war ja auch noch die lustige Geschichte. Die Niederlande wurden ja, glaube ich, also 74 bin mir sicher, 76 weiß ich gar nicht mehr, von Adidas ausgerüstet. Mhm. Er hatte aber einen privaten Vertrag, ich glaube sogar mit Puma, ich bin mir nicht ganz sicher, und hat dann immer nur mit zwei Streifen gespielt.
Also es ist schon heftig, gerade bei den Debatten, die wir in den Tagen wieder auf Trikots haben. Das gab es also damals schon. Privatausrüstung hat es immer gegeben.
Ja, klar.
Toni Schumacher hatte das auch.
Matthäus, immer Puma.
Ja, ja, also, da waren viele Fußballer, die sich dann auf den deutschen Scheiß drum geschert haben, was der DFB für einen Ausrüstervertrag hatte. Ne? Aber gut, das nur am Rande. Ja, dann war natürlich am nächsten Tag dann das andere Halbfinale klar. Dann mussten dann die Deutschen ran gegen Jugoslawien. Und dann kommt es halt dann wieder zu dieser Situation. Da könnte ich jetzt wieder in epischer Breite ausschweifen. Ich habe mit Helmut Schön ab 74 so meine Probleme. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er komplett, aber immer mehr den Fokus verloren hat. Dass er immer mehr versucht hat, das, was früher mal geklappt hat, auch weiterzumachen. Er hat also nach wie vor weiter auf die Blockbildung gesetzt. Und seinerzeit war Heinz Floh jetzt nicht, weil er mein Lieblingsspieler war und vom FC kam, na, ein bisschen schon. Aber auch wirklich anerkannt einer der besten Spieler der Liga. Und er hätte eigentlich spielen müssen, und zwar von Anfang an schon. Das hat keiner so richtig verstanden, dass er schon da nicht aufgestellt wurde. Dieter Müller war eine andere Geschichte. Dieter Müller ist ja gerade sozusagen aufgrund der Tatsache, dass sich dann auch Topmüller selbst rausgenommen hat, ist er dann ja quasi noch so auf dem letzten Rücker mitgefahren zur Europameisterschaft. Und dass der natürlich jetzt erstmal nur ein Joker war, war völlig klar. Na, aber die Sache mit Heinz Floh habe ich nicht verstanden.
Ja, ich glaube, man weiß das ja nie, weil man ja mit den Zeitzeugen auch kaum gesprochen hat. Aber ich glaube, dass es einfach so war. Helmut Schön wird ja von allen so beschrieben als ehemaliger Top-Fußballer selber, war ja auch deutscher Nationalspieler, der aber als Trainer eigentlich sich vor harten Entscheidungen eigentlich immer so ein bisschen gedrückt hat. Er war ein totales Sensibelchen, Kritik ist ihm direkt immer auf den Magen geschlagen, so ein Feingeist, der mit seiner Frau immer gerne in die Oper gegangen ist. Und man streitet ja heute so ein bisschen darüber, war es nur diese goldene Generation, die damals die Titel gewonnen hat? Mhm. Welchen Anteil hatte der Trainer eigentlich daran? Man sagt ja, 74 hat Franz Beckenbauer nach dem 0:1 gegen die DDR das Kommando übernommen und hat gesagt, so wird jetzt gespielt. Es gibt aber auch welche, die sagen, der war so intelligent und feinfühlig, dass er wusste, wer mit wem gut zusammenspielen konnte. Mit Heinz Floh hat er offensichtlich gefremdelt, das stimmt. Wobei, glaube ich, zur Wahrheit gehört auch ein Stück weit, dass der Lebenswandel von Heinz Flohr damals, der gern auch sich mal so im Kölner Nachtleben und ich meine, das Bild alleine eh als Spieler beim FC Johnny bei der Ludenmeisterschaft.
Das ist aber erst viel später bekannt
geworden. Ja, aber ich weiß nicht, ob das immer, natürlich war das früher ganz anders als heute, aber sicherlich wusste Helmut Schön schon auch teilweise um, und ich glaube, das war eine Sache, die hat einfach nicht gematcht. Ja, der vermeintliche Schöngeist aus Dresden und der dann in Wiesbaden gewohnt hat und der Junge aus dem Leve wie Heinz Floh. Das kann ja manchmal sein. Das kennt ja jeder von uns.
Das ja, natürlich. Da ist auch viel dran.
Und,
da hast du schon recht.
Ich glaube, er kam an ihm nicht vorbei im Kader. In deiner Doku war es ja auch so, dass Franz Beckenbauer gesagt hat, er hat technisch eigentlich keinen besseren Fußballer als Heinz Floh gesehen. Ja. Trotzdem musst du natürlich jetzt auch sagen, also für mich ist eher entscheidend, dass du bei der Ansammlung von Weltklasse-Spielern, die du immer noch hast, dass du da vielleicht sagst, der ist jetzt bei mir nicht direkt von Anfang an gesetzt. Aber wenn du so ein Halbfinale spielst, wie die beiden, wie Flo und Müller, dann muss Flo natürlich auch anfangen im Finale. Ja. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden.
Jedenfalls kam es so, dass er hat letztendlich dann Dietmar Danner von Mönchengladbach spielen lassen, der jetzt auch nicht schlecht gespielt hat, will ich gar nicht sagen. Nur da fehlte halt was. Ne? Da fehlte so ein bisschen Dampfmacher, da fehlte definitiv auch, auf gut Deutsch gesagt, ein richtiger Regisseur. Ja. Und das war der Heinz schon.
Wobei man sagen muss, die Jugoslawen müssen ja dann in den ersten 45 Minuten ein Feuerwerk abgebrannt haben, die Deutschen da wirklich in den Grund und Boden gerannt haben eigentlich.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du anführst. Also für viele jugoslawische Beobachter, die auch schon ein bisschen Erfahrung haben, auch was älter sind, auf gut Deutsch gesagt, sagen bis heute, das war eine der besten Halbzeiten, die eine jugoslawische Nationalmannschaft jemals auf einen Rasen gebrannt hat. Und die Deutschen sahen teilweise wirklich schlecht aus, muss man wirklich sagen. Auch Franz Beckenbauer hat da teilweise die Übersicht verloren. Aber man ist ja auch kein Wunder, wenn Spieler wie Dragan Djajic oder Danilo Popivoda, Branko Oblak, wenn die auf einmal das Zauberkästchen auspacken, dann das natürlich vor heimischem Publikum. Wir wissen alle, wie in Jugoslawien oder damals Jugoslawien, heute Kroatien und letztendlich Serbien, wie da letztendlich dann auch der Funke überspringt. Und der ist übergesprungen. Es gibt aber auch viele, ich habe das bei Branko Oblak mal gelesen, die gesagt haben, wir haben überpaced. Wir haben in der ersten Halbzeit einfach überpaced. Wir waren zu geil auf das Gewinnen und haben dann auch 2-0 geführt, aber teilweise auch schon ein bisschen zu viel Kraft verbraten.
Ja, wobei, das Tor fällt in den 90. dann letztlich. Ne?
Also die haben ja dann Angst bekommen. Das ist ja nachdem Flohr eingewechselt wurde, das kam ja dann zuerst, als erste Reaktion, wurde Flohr dann für Dietmar Danner eingewechselt. Und er hat dann mit ein bisschen Glück, muss man auch sagen, den Anschlusstreffer geschafft. Und der Ball war abgefälscht. Aber gut, da war natürlich auch sehr viel Willen und sehr viel, ja, das ist das, was ich Sieggeilheit nenne. Ne? So, dass er da war einfach dabei und ich glaube, der wollte auch an dem Tag zeigen, ich bin es. Ich bin es und das muss jetzt eigentlich auch der Letzte endlich mal verstehen. Der Letzte in dem Fall für mich Helmut Schön. Und was soll ich sagen? Also, du kennst den weiteren Verlauf. Ne? Es war dann im Prinzip Spiel auf ein Tor. Also, vorher hat die deutsche Mannschaft wirklich auch nicht gut gespielt. Also, die hätten das auch nicht verdient gehabt nach der Halbzeit. Also, dass die 2-0 waren, sind auch gut mit bedient. Ja, und dann aber dann im Prinzip, ja, mehr oder weniger das Dauerdruck.
Ich würde sagen, das spektakulärste Länderspieldebüt in der deutschen Länderspielgeschichte. Ne?
Ja, dann wurde eingewechselt, 83. Minute. Ja, und dann erste Ballberührung.
Genau.
Sofort der Ball drin.
Deshalb sage ich ja, die Jugoslawen haben es bis über die 18 Minuten geschafft, aber dann waren sie irgendwann K.O. und dann macht Dieter Müller das Ding. Und ja, der hat alle drei dann gemacht, ne?
Der hat alle drei gemacht, die dann auch kamen.
Unfassbar.
Und ist ja damit auch, hat er später im Finale noch eins gemacht und hat damit auch
das. Also man sieht, dass er insgesamt nur zwölf Länderspiele hat und dann 9 Tore, was eine super Bilanz ist, aber schon 4 in diesem ersten Turnier.
Ja, ne? Ja, also du kannst das ja in Minuten ausrechnen.
Ja, ja, irre.
Was der da in kurzer Zeit, also war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber das brauchst du eben auch und er war nun mal ein echter Torjäger und er hat natürlich auch gerne mit dem Heinz zusammengespielt, das wird er ja heute auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass der Heinz ihm unfassbar viel aufgelegt hat.
Klar.
Und die beiden haben dann wirklich dieses Finale, dann sozusagen, dass es ins Finale ging, überhaupt erst möglich gemacht. Natürlich haben auch die anderen sich gesteigert, ohne Zweifel. Aber damit war aber auch klar, nach diesem 4-2 kannst du die beiden nicht mehr rausnehmen. Eigentlich.
Eigentlich, genau,
ja,
genau.
Aber es kam dann halt dann zum Endspiel gegen die Tschechen. Aber vielleicht nochmal kurz zu Dieter Müller ein paar Worte. Er hatte ja auch gerade Geburtstag, ist 70 geworden. Und nochmal so dieses Debüt. Du hast es gerade nochmal gesagt, 3 Tore in einem Debütspiel und dann auch in einem Halbfinale eines Großturniers. Genau. Das hat es noch nicht oft gegeben.
Nee, also ich kann mich an kein Beispiel erinnern. Ja. Klar gab es vielleicht mal ein Debüt, wo einer gegen San Marino 3 Tore geschossen hat oder so, aber nicht im Halbfinale einer großen Meisterschaft.
Nee. Ja, dann noch definitiv auswärts nicht. Bei einem so starken Gegner.
Genau.
Also das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das ist immer so ein bisschen schade, dass wenn du dann am Ende wegen eines einzelnen Elfmeters, man kann ja passieren, ja. Ne? Jeder von uns hat ja schon mal welche vergeigt, ne? Man redet aber alle nur über den Nachthimmel von Belgrad
ja.
Und sonst.
Ja, aber das ist aber
alles
das.
Alles andere ist vergessen.
Genau, aber das ist ja auch so eine Diskussion. Rund um Michael Ballack zum Beispiel wird ja auch immer die Diskussion aufgemacht, der gehört nicht zu den ganz großen Deutschen, weil er keinen Titel gewonnen hat, da lache ich mich kaputt. Der war beim Champions-League-Finale zwischen Chelsea und Man U der beste Mann am Platz und schießt seinen Elfer rein. Ja. Dass Terry wegrutscht im entscheidenden Elfmeter, das ist ja nicht die Schuld dann von Ballack.
Ja. Und was vollkommen
neu. Hat uns mit Kahn alleine 2002 ins Finale gebracht. Also deshalb ist das vielleicht das ist auf jeden Fall eine kleine sportliche, persönliche Tragödie, dass du den Titel da nicht holst. Aber das daran festzumachen, ne? weil Hoeneß den Ball, wir kommen ja gleich noch auf dieses Elfmeterschießen, das ja eigentlich gar nicht vorgesehen war zuerst, also das ist lächerlich.
Muss man ja, das sind ja auch, das ist ja auch ein Ding, wie das Elfmeterschießen überhaupt zustande kam. Ne?
Ja.
Also, was für uns für heute alles selbstverständlich ist. Am Ende, letztendlich war es ein großer Sieg und natürlich eine Riesenfreude und für jeden, an jedem Stammtisch war klar, du musst jetzt, also auch, das geht auch über den kölschen Blickwinkel hinaus, jetzt musst du Flo auch im Finale bringen und natürlich auch Dieter Müller. Und an Dieter Müller konnte er nicht mehr vorbei. Ne? Also wenn du da 3 Tore im Finale machst, oder im Halbfinale, dann kannst du den jetzt im Halbfinale nicht aufstellen, zumal ja auch die anderen Vertreter nicht überzeugt haben. Ja, und dann kam das Finale gegen die Tschechoslowakei und leider wieder ohne Heimspiel.
Ich glaube, Chronistenpflicht müssen wir noch sagen, ich glaube, die Holländer haben sogar das Spiel um Platz 3 gewonnen. Ne?
Stimmt, du hast vollkommen recht, das sollten wir nicht vergessen, aber ohne Johan Cruyff.
Ganz genau.
Der war schon abgereist.
Der hatte keinen Bock mehr.
Das war für den kein Thema mehr. Mhm. Damit war auch seine Turniergeschichte vorbei.
Genau.
Achso, das ist auch so, ich finde das so tragisch und so traurig, dass es nie zu einer Revanche in einem Turnier kam, wo Johan Cruyff noch dabei war.
Genau, bei 80 war die Mannschaft dann schon, da werden wir auch drüber reden, das war schon, also das ist so was Präsiges wie die holländische Mannschaft da.
Ja, die war damals nicht gut.
Nee, die war also, nicht gut. Die waren mit ihrer Ära mit 2 WM-Finals, war dann rum.
Ist witzig, obwohl das nur 2 Jahre vor dem EM und nur 6, das ist ja auch nicht lang, das ist ja auch keine Welt, keine Riesenspanne, die dazwischen war. Wie auch immer, sie haben dann den dritten Platz dann letztendlich dann auch noch verpasst. Ne? Ja, was soll ich sagen?
Nee, erreicht.
Erreicht, Entschuldigung. Ich bin manchmal, gut, fehlt der Alkohol. Ja, lass uns dann lieber über das Finale reden und da gibt es ja auch sehr viel zu besprechen. Schiedsrichter war Sergio Gnella, sehe ich gerade, 30.000 in Belgrad. Naja, immerhin. Ne? Da passt aber mehr. Ne?
Da passt deutlich mehr rein. Das Stadion ist auch Wahnsinn.
Ja, also ist ja das Roter Sternstadion. Mhm. Also da gibt es ja einige, aber da passen deutlich mehr rein. Naja, letztendlich waren halt nur 30.790 offiziell.
Du siehst halt auch, das ist unten am Platz sitzt halt das jugoslawische Militär in den grauen Jacken. Das ist einfach ein unfassbares Bild eigentlich.
Ja, jetzt lass ich doch mal dich reden. Wenn du dieses Finale wirklich kommentiert hast, dann hast du es vielleicht noch viel, viel deutlicher vor Augen als ich. Also die Tschechen haben losgelegt wie die Feuerwehr.
Richtig, also bitterer Fehler von Berti Vogt direkt in der, wann ist das Tor gefallen? Ich habe es jetzt gar nicht mehr da.
In der 8.
Richtig, also relativ früh und du hast einfach gesehen, dass die deutsche Hintermannschaft, die ja mit Berti Vogt, mit Franz Beckenbauer, mit Sepp Maier und Katsche Schwarzenbeck immer noch bis auf den Linksverteidiger, das war glaube ich Ennard Dietz, immer noch aus der WM-Defensive bestand. Die wurden durcheinander gewirbelt. Also selbst Franz, wenn du Franz siehst in diesem Spiel der alleine, der schwimmt, aber wie der später auch schwebt.
Ja.
Und diese Außenrisspässe, also ganz ehrlich, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so outstanding, sowas von elegant, aber selbst Elegante können ins Schwimmen geraten.
Ja, ne? Das war bei dem Tor der Fall.
Aber erstmal Fehler, wie gesagt, Vogt, der nach vorne ein bisschen abklärt, dann auch Beckenbauer. Also die Tschechen haben unsere Mannschaft einfach überrannt.
Jetzt mal 3-0 führen müssen. Ist ja noch einer direkt nach dem.
Ja, ja.
Da hat Bonhoff noch eine Riesenchance. Der hat mal, glaube ich, Glatte getroffen.
Ja, ja, genau.
Und dann war aber dann auch dann die Chance zum 3-0. Da rennt einer alleine auf Meier.
Richtig, genau.
Ich glaube, wenn der drin gewesen wäre, wäre es gewesen.
Ja, ja, das wäre es eigentlich schon vorher dann gewesen. Du hast einfach gemerkt, der Zugriff war nicht richtig da und die Tschechen, das waren ja Staatsamateure auch, das war ja damals immer die Diskussion, die Ostblockländer haben ja dann bei Olympia mitgespielt mit ihrer Nationalmannschaft, weil sie angeblich keine Profis waren, aber du hast natürlich gesehen, die waren topfit, das war unter Profibedingungen trainiert halt auch, ja, ne? Und die hatten natürlich auch ein paar Spieler dabei, wie Ondrusch und sowas, also die schon eine gewisse, oder eben halt auch Panenka, die auch einen gewissen Ruf einfach hatten. Und ja, man kann einfach sagen, bis zur Halbzeit ist bei den Deutschen relativ wenig gegangen. Wie gesagt, mit Ausnahme von Bonhoff, der da ein paar Granaten gezündet hat.
Ja, Bonhoff war da in dem Turnier richtig gut.
Ja, drauf, richtig gut. Vor allem auch ein, wie der raumgreifend durchs Mittelfeld dadurch ist, laufstark und sowas. Das war schon stark. Ne?
Ja. Immer diese Schüsse, also das hatte was, muss man schon sagen. Aber Dieter Müller war es dann letztendlich, der das Tor gemacht hat. Ich glaube auf Flanke sogar vom Bonhoff, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Ich glaube auch, ja. Ich habe dann auf Dieter Müller auch in diesem Finale auch sehr geachtet. Also er hing schon ein Stück weit in der Luft, hatte wirklich unnachgiebige Abwehrspieler gegen sich. Aber man muss natürlich dann trotzdem sagen, wenn du dann trotzdem wieder triffst und das praktisch auch bestätigst, ne, das zeigt natürlich seine Klasse. Und dann musst du natürlich sagen, also dieses... Du merkst im Laufe des Spiels immer mehr, wie die Deutschen immer besser werden und die Tschechen einfach das Ding irgendwie noch über die, oder die Tschechoslowaken über die Zeit bringen wollen. Und wenn du dir dieses 2-2 dann anguckst, so ein typisches Hölzenbeintor eigentlich. Und der Torhüter Viktor hieß er, glaube ich. Ivo Viktor. Was das für ein Fehler auch ist eigentlich. So,
war eigentlich ein guter Torwart.
Ja, eigentlich ein guter Torwart. Aber da völlig Raum und Zeit praktisch verliert im Strafraum. Also da würdest du normalerweise sagen, okay, also das war's jetzt. Du hast so viel investiert, du kriegst in der letzten Minute das Ding rein, das müssen die Deutschen jetzt eigentlich ziehen.
Ja, und dann kam das ja, ich war ja auf Lohr eingewechselt worden, der auch noch mal ein bisschen Dampf gemacht hat, aber nicht ganz so die große Wirkung erzielt hatte wie im Halbfinale, aber trotzdem positiv auffiel. Hatte nochmal einen Fernschuss, der ganz knapp vorbei.
Hannes Bongartz kam noch rein.
Der Spargeltarz.
Der Spargeltarz hat auch, glaube ich, nur 4 Länderspiele. Ein ganz feiner Techniker, der auch im 1 gegen 1 mit seinem Übersteiger schon noch ein bisschen was bewegt hat in diesem Spiel.
Ja, der hat ja nachher auch noch einen Elfmeter verwandelt. Kommen wir ja auch noch gleich drauf zu sprechen. Also die deutsche Mannschaft hat sich dann erheblich gesteigert. Und dann, wie gesagt, das war ja dann wieder die letzte Minute wieder mal. Ne? Das war der Zauber der letzten Minute, gab es bei der deutschen Nationalmannschaft ja auch.
Ja, ja.
Also Wembley 66, ne, wo dann
Weber
oder später ja auch noch, das Spiel, da kommen wir demnächst drauf, auf das Finale gegen Belgien und so. Und ja, auch in diesem Spiel, letzte Minute.
Oder Schnellinger.
Ja, Schnellinger war mal, natürlich, die urletzte Minute sozusagen.
Genau.
Also das war schon großartig, dass er dann noch tatsächlich den Ausgleich geschafft haben. So richtig damit gerechnet habe ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, und die Verlängerung muss man dann sagen, oder vor der Verlängerung kommt es ja dann zu der wirklich kuriosen Geschichte, dass erst da während dem Spiel eigentlich erfahren wird, okay, wir spielen jetzt noch eine Verlängerung. Und wenn die Verlängerung nicht zu Ende, wenn da kein Sieger ist, dann gibt es nicht wie üblich ein Wiederholungsspiel, wie 68 noch, sondern dann gibt es Elfmeterschießen.
Das wurde da beschlossen.
Ja, also es kursierte ums Spiel rum und dann gibt es, soll Hermann Neuberger, der deutsche Delegationschef, soll federführend gewesen sein, weil er gesagt hat, die Spieler brauchen nach so einer langen Bundesliga-Saison Erholung, auch Richtung schon auf die WM geguckt, 2 Jahre später, die müssen schnell in Urlaub. Also das Elfmeterschießen wurde praktisch so durch die Hintertür durchgesetzt.
Ja, und das kam dann während des, also ich weiß noch, der Originalkommentar, ich glaube, war es Rolf Kramer, ich weiß
nicht. Herbert Fassbender. Zumindest fürs Radio, glaube ich.
Also fürs Radio. Ist ja auch egal, ob wir es verfahren sind, aber auf jeden Fall kam dann die Meldung, übrigens, wir werden gleich hier noch ein Elfmeterschießen erleben, wenn es noch unentschieden bleibt.
Genau.
Da haben natürlich alle geguckt nach dem Motto, Elfmeterschießen? Kannten wir ja alle gar nicht in der Form. Ne? Also klar, im DFB-Pokal gab es das schon.
Und bevor ich das gleich vergesse, da muss man übrigens sagen, wenn man schon auf Elfmeterschießen geht, also Sepp Maier konnte wirklich viel, ein absoluter Weltklasse-Keeper, aber Elfmeter halten konnte der überhaupt nicht.
Ja, und dann hat er sich halt immer den Rücken den zugedreht.
Ja.
Das war für den auch vollkommen neu.
Ja, und dann hattest du Rudi Kargus im Kader, den anerkannt besten Elfmetertöter der Geschichte.
Richtig.
Den hätte eigentlich, hatten wir noch eine Wechselmöglichkeit in der Verlängerung?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja Flo gebracht. Flo
kam auf jeden Fall noch.
Und Bongartz kam rein. Und
genau,
es gab damals nur 2, ne?
Ganz damals nur 2.
Genau. Weil das wäre die Idealsache gewesen, den in der 119. zu bringen.
Ja, eigentlich. Ja, aber das hat damals keiner. Das
Nein!
Erst 30 Jahre später hat das ja irgendwann
aber wie gesagt, gemacht. Genau, aber die 2014. Aber die Diskrepanz zwischen Maier und Kargus in Sachen Elfmeter war unglaublich.
Ja. Weil Maier hat ab und zu mal einen gehalten, aber sehr wenige. Und Kargus war der Elfmetertöter vor dem Herrn. Also der ist auch heute noch, bis heute, bester
Elfmeterschütze
der Bundesliga. Und der saß auf der Bank. Ne? Und
der saß auf der Bank, genau.
Ich habe das aber witzigerweise, jetzt kannst du mich totschlagen und auslachen und sagen, aber ich hatte mit meinen 12 Jahren schon gesagt, bring doch den Kargus. Ja. Ne? War wahrscheinlich auch nicht wissen, dass er gar nicht mehr wechseln konnte.
Ja, weil ich glaube nicht, dass es in der Verlängerung
da war. Und im Torwart darfst du noch.
Nee, zwei war ja eigentlich erst seit, du darfst ja erst wechseln, glaube ich, seit 70 und ich glaube, es waren halt nur zwei. Okay. Und nicht, dass das wir heute noch in der Verlängerung, dass es da nochmal eventuell eine Möglichkeit gibt, dann nochmal einen dazu. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es gegangen wäre, aber es ist mir direkt in den Sinn gekommen, weil, und das war ja das Problem, das Komische auch, dass Hermann Neuberger wollte das Elfmeterschießen, aber Helmut Schön hat gar keine Spieler gefunden, die schießen wollten. Da gibt es nämlich so eine Szene, Franz Beckenbauer wird übel gefoult übrigens, da glaube ich, hätte es einen Elfmeter geben müssen, analog zum 70er-Halbfinale gegen die Italiener und hatte wieder was an der Schulter und wie gesagt, der läuft ja mit Schulter, läuft er ja immer noch eleganter als der Rest, aber als er dann gefragt wurde, Elfmeter, hat Franz Beckenbauer gesagt, nee, ich kann nicht wegen meiner Schulter.
Ja, genau.
Genau.
Und da haben einige...
einige haben sich.
Ja, aber er hat dann doch geschossen, ne? Oder wollte dann schießen.
Jetzt muss ich gerade überlegen, ne, oder war er der Letzte, der nicht geschossen hat?
Ja,
der Fünfte, der
ist noch... Nicht drauf.
Nee, ich glaube, er hat nicht mehr geschossen, weil er wäre der Fünfte gewesen.
Ja, ja.
Also wir brauchten ja gar keinen Fünften dann letztlich mehr.
Nee, den braucht es nicht
bei Panenka mehr. Gemacht. Aber es war dann halt so, dass Helmut Schön händeringend jemanden gesucht hat. Schwarzenbeck hat sich versteckt und was weiß ich nicht alles.
Dieter Müller, der ja so viel getroffen hatte, hat sich auch hat Nein gesagt, ich bin auch noch so unerfahren und so.
Und deshalb war anders. Ne? Also deshalb, dann hat irgendwann Sepp Maier gesagt, ja gut, also wenn es so ist, dann schieße ich halt.
Ja, der wollte auch.
Genau. Da hat Franz Beckenbauer gesagt, also du schießt ganz sicher nicht. Und dann hat der Franz sich auch noch.
Genau, also ich lese es gerade, getroffen haben Rainer Bonhoff, Heinz Floh und Hans Bonsas.
Genau.
Und Uli Hoeneß, wissen wir, hat verschossen. Ja,
genau.
Und
Franz wäre der Fünfte gewesen.
Franz wäre der Fünfte gewesen.
Genau.
So war es. Jetzt haben wir das auch geklärt. Aber ist ja dann schon witzig, was dann Panenka macht.
Nein, vor allen Dingen ist, muss man sagen, ist das eigentlich gar nicht, also es ist ja insofern kurios, dass es das erste Elfmeterschießen für eine deutsche Nationalmannschaft ist. Es geht verloren, das ist ja später unsere Paradedisziplin geworden.
Ja.
Und vor allen Dingen dieses Selbstvertrauen, was der Welt- und Europameister ja eigentlich haben müsste und was deutsche Schützen dann immer später hatten.
Ja.
Wenn du mal siehst, 86 in Mexiko, einfach alle reingeknallt und sowas. Erstaunlich, dass Helmut Schön so lange suchen musste, bis er eigentlich überhaupt 5 Spieler hatte. Ne?
Das ist eigentlich... komisch, aber nun gut. Ja. Also letztendlich war dann der arme Uli Hoeneß dann derjenige, der ja schon, der wirkte schon also während des Spiels total K.O. Also der ist ja immer viel gelaufen.
Muss man sagen. Und der war unfassbar. Also ich finde, so wie er teilweise verherrlicht wird für Sachen, die er für seine Bayern gemacht hat, die ja so im Grenzbereich immer waren, so wo ich mich echt schwer mit tue, so muss ich sagen, ist er, glaube ich, als Spieler in der Nachbetrachtung fast ein bisschen unterschätzt. Er war ein absoluter Weltklasse-Spieler. Ja. Was der einen Antritt hatte, was der gelaufen ist, ne? Und dazu auch noch torgefährlich, also Hut ab.
Absolut.
Und er hat ja dann später auch gesagt, bei dem Elfmeter, er hatte überlegt, ob er links oder rechts schießen und einfach nur gesagt, ich will ihn einfach nur draufknallen, ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr. Ja. Also dieses Turnier, die zweite Verlängerung in der Sommerhitze von Jugoslawien, das hat echt Kraft gekostet. Ja, also vor allen Dingen zwei solche Tempospiele, das muss man wirklich sagen.
Das war ja innerhalb von 4 Tagen.
Genau,
das
genau.
Ganze, ne? Und die Deutschen, ich meine, sind ja alle Spiele in die Verlängerung.
Genau.
Auch das Spiel um Platz 3. Genau.
Ne? Und es war die EM mit den im Schnitt meisten Toren.
Ja.
Ne?
Das ist Wahnsinn, wenn du das mal bedenkst.
Diese EM ist eigentlich total geil und leider so ein bisschen
das ist
unterm Radar. Ne?
Also, und zwar von allen Mannschaften. Mhm. Ne? Weil wenn du 4 Mannschaften alle Spiele in die Verlängerung gehen, dann siehst du ja, was das für ein hohes Niveau
war. Für eine Leistungsdichte.
Ja, eine unheimlich hohe Leistungsdichte und gute Spiele, die man sich wirklich auch heute noch gut anschauen kann.
Absolut. Du hast
ja gerade erlebt.
Absolut. Also wie gesagt, Hoeneß verschießt dann den 4. Die Deutschen hatten angefangen. Die Deutschen mussten immer nachziehen. Er verschießt den 4. und damit war klar, Panenka macht den. Und Panenka hat diesen Elfmeter, wie du sagst, diesen Chip-Elfmeter in der tschechischen Liga schon mehrmals gemacht.
Panenka, da ist ein Torhüter ist stehen geblieben, weil er sich nicht in den Matsch werfen wollte und hat ihn natürlich schon locker mit einer Hand nehmen können.
Ganz genau. Und der Torhüter Viktor hat wohl zu ihm noch gesagt, weil es kursierte schon vor dem Spiel, es könnte auch ein Elfmeterschießen geben, die Regeln waren, also wenn du so ein Ding morgen machst oder sowas, dreh dir den Hals rum oder sowas. Ne?
Ja, davor hat er schief.
Ja, und Panenka, der ja schon zur damaligen Zeit war ja auch ein wunderbarer Fußballer, hat ja später noch bei Rapid Wien gespielt, auch im Europapokalfinale, genau, genau. Der war in diesem Finale überhaupt nicht nicht drin. Das war ja eher so ein Spieler, der über seine Ballfertigkeit kam, auch immer über so eine Lausbubenaktion. Aber dieses läuferische Tempo konnte dir eigentlich gar nicht so groß mitgeben. Und wenn du kein gutes Spiel gemacht hast, dann so einen Elfmeter zu schießen, also du musst ja platzen vor Selbstvertrauen.
Musst du, ne? Also um mal deinen eigentlichen Podcast zu erwähnen, da musst du Eier haben.
Ganz dicke Eier, richtig.
Also das ist ja schon Irrsinn. Und dann, ich habe das ja damals live gesehen, saß zitternd davor. Und dann läuft er an und dann schießt er und du denkst, wo ist denn der Ball?
Ja.
Weil du das für einen Sekundenbruchteil, oder das kommt dir unendlich lang vor, ich denke, ist der Ball jetzt hinterm Tor? Oder was? Ich konnte das gar nicht verstehen. Ich habe bestimmt 2-3 lange Sekunden gebraucht und dann jubelte der plötzlich und ich so, der ist ja tatsächlich drin.
Ja.
Also weil das haben wir alle noch nicht gesehen, das gab es halt noch nicht.
Genau.
Dann kam die Wiederholung und ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Was für ein Sack.
Ne? Was für ein Husarenstück.
Ne? Ja, also mit Anerkennung. Ne? Also, da muss ich wirklich sagen, war ich zwar einerseits total enttäuscht, weil, wie? Wir können auch verlieren. Ne?
Ja.
So. Ja, und dann war es dann soweit. Und dann war die Europameisterschaft verloren, aber du hast dich ja gut verkauft. Also das Fazit kann ja eigentlich noch positiv gewesen sein. Aber es hätte natürlich auch ein bisschen mehr sein können, aber nun gut.
Ja, aber man muss auch sagen, wie du sagst, diese Ausgeglichenheit, die haben ja dann die Tschechoslowaken später auch gespürt, die sich als amtierender Europameister nicht mal für die WM qualifiziert haben. Ne?
Ja, das ist auch der Hammer. Ne?
Ja.
Aber das hat man ja gar nicht so selten.
Ne? Nee, das hat man gar nicht so selten, aber wie gesagt, das war damals der europäische Spitzenfußball, war schon auf einem unfassbar hohen Niveau und ich kann jedem nur empfehlen, Magenta TV, am 15. April laufen diese Spiele, so ausgewählte zehn Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein unfassbares Tempo und ein richtig gutes Niveau. Ein Spiel, das einen heute noch echt so ein bisschen aus dem Sessel raushebt.
Also, dann machen wir jetzt mal richtig Werbung für eine fast schon ein bisschen zu Unrecht vergessene Europameisterschaft. Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Pokalengesichtspunkten. Die hat einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. Und ich lese euch jetzt auch mal das All-Star-Team vor. Thomas wird wahrscheinlich dann auch direkt glänzende Augen kriegen. Ivo Viktor als bester Torhüter, in der Abwehr dann Jan Piwarnik, Anton Ondrusch, also auch die Tschechen natürlich, Rüd Krol, Franz Beckenbauer darf man natürlich nicht, Rainer Bonhof, nicht Heinz Floh, da hat er wahrscheinlich zu wenig gespielt. Jaroslav Polak, der dann gesperrt war, Antonin Panenka, gut, der Elfmeter hat natürlich da viel zu beigetragen, Dragan Djajic, auch ein wunderbarer
Fußballer. Weltklasse, links außen von Roter Stern.
Dieter Müller, klar, 4 Tore,
Torschützenkönig
geworden und Zdeněk Nehoda.
Ja, also das ist schon eine Mannschaft, viele der Jüngeren werden damit nicht viel anfangen können, aber das ist schon exquisit, würde ich sagen.
Absolut, exquisit und damit im Prinzip auch ein schöner Schlusspunkt, glaube ich, für eine wirklich geile Europameisterschaft.
Genau.
Die trotz der Finalniederlage der deutschen Mannschaft echt richtig Spaß gemacht hat.
Verbuchen wir auf der Habenseite.
Genau, wir werden das... Das kann man jetzt schon sagen, wenn wir demnächst die Europameisterschaft 1980 haben, da ist es fast genau umgekehrt.
Mhm.
Die EM selber war kein Feuerwerk, da verrate ich nicht zu viel. Das beste Spiel war das Finale, aber das ist dann zumindest für die Deutschen gut ausgegangen.
Ganz genau.
In diesem Sinne machen wir an der Stelle hier Schluss und Thomas, vielen Dank.
Sehr gerne, lieber Schweig.
Und dann, ja, oh, danke, das ist ja wirklich, oh, ne, ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt tun soll. Egal, wie auch immer, wir sehen uns dann und hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns natürlich auch, weil es ja auch mittlerweile aufgezeichnet wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Macht's gut, danke.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.